Seid ihr parat? Doch ihr wirkt schon recht munter. Ich habe recht zu kämpfen und brauche euer Gebet. Ich war gestern, muss ich sagen, total verzweifelt, weil ich jetzt schon seit eigentlich Ende November immer wieder erkältet bin, mal wieder besser, dann war die Stimme ganz weg. Und jetzt die letzten 3 Tage hatte ich wieder Gliederschmerzen und richtig schwach und langsam. Ich bin dann ein Mensch, das legt sich dann irgendwann auf die Psyche bei mir. Und ich war gestern richtig verzweifelt beim Predigtvorbereiten, sagte, am liebsten würde ich gar nicht predigen. Ich will euch das ehrlich sagen, es gibt solche Momente. Da habe ich noch ein SMS geschrieben meiner Tante, die betet immer für mich, und noch ein paar Freunden. Und ich habe selber gebetet, sagt, Herr, ich brauche jetzt deine Kraft. Also, jetzt habe ich gerade für mich noch ein Wort Gottes gezogen, da Bernie hat es mir zugesprochen, dass ich getröstet sein soll, denn Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. So. Ich will alle unter euch ganz herzlich begrüßen, die ihr heute zum ersten Mal seid. Seht ihr, ich bin einer der Pastoren in aller Schwäche. Ich will euch auch sagen, es sind noch 2 andere Pastoren, die sind auch komplett krank, für die könnt ihr auch beten. Der Fritz ist auch deswegen nicht da. Eure Pastoren sind nur so gut, wie ihr für sie betet, will ich euch sagen. Gell? Ja. Für alle Neuen möchte ich sagen, wir sind eine Gemeinde, auch sehr schwach, mit sehr viel Unvollkommenheit. Wir sind unterwegs. Und gerade wir als Gemeindeleiter fragen Gott aktuell, Herr, wie stellst du dir denn deine Gemeinde hier in Murten vor? Was ist denn deine Vision? Wie möchtest du denn diese Gemeinde bauen? Weil ich finde, das ist sehr wichtig. Und es geht uns dabei nicht darum, dass wir irgendwie so irgendwelche moderne menschliche Gemeindebauideen einfach umsetzen, was uns gerade so in die Hände kommt, sondern so vieles gesagt, mitgegeben, als Vision von Jesus. Und ich möchte heute das als erste Predigt machen, Jesu Vision von Gemeinde. Der Titel heißt ja, wohin steuert die FEG Murten? Wir wollen uns an dem orientieren, was Jesus uns mitgegeben hat. Seid ihr parat zu hören? Apostelgeschichte 2, Abvers 42. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung oder schlagt euer iPhone auf oder das ist jetzt alles elektronisch. Also ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Wir haben auch an den Seiten Bibeln. Für alle, die keine Brille brauchen, sind die gut. Und auch hinten gibt es Bibeln. Genau. Apostelgeschichte 2, Abvers 42. Was das Leben der ersten Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in den Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Wow! Würdest du in so eine Gemeinde gehen wollen? Ha? Mit diesem Klima? Man hat den Eindruck, es ist ein Stück Himmel auf Erden. Man bekommt Sehnsucht, dahin zu gehen und dazuzugehören, oder? Es ist eine Gemeinde mit Magnetwirkung. Auf ganz Jerusalem hat es ausgestrahlt und weiter auf die ganze Welt. Es ist wie, Christoph Blumhardt hat das so beschrieben, wie als wenn Gottes Reich plötzlich sichtbar, erfahrbar unter uns hereinbricht. die Realität von Gottes Reich so klar ist, dass alle Menschen in Jerusalem angeschaltet waren. Und so ist die Vision Jesu auch für uns hier in Murten. Und das ist unsere Sehnsucht als Leiter, dass doch Gottes Reich endlich sichtbar, hörbar, erfahrbar hier einbricht, so dass alle Menschen in Murten und Umgebung angeschaltet sind für die Realität Gottes. Ansprechbar sind auf ihn. Sehnsucht bekommen nach Leben, nach Jesus, versteht ihr? Es reicht nicht, dass wir hier schöne Gottesdienste feiern und zusammensitzen. Sondern das, was wir hier machen, soll Auswirkungen haben auf die ganze Welt. Und was wir gelesen haben in diesem Bericht, ist nicht menschlich gemacht. Es ist nicht das Ergebnis von einem genialen Pastor, den die damals hatten. Es wird gar keiner erwähnt. Sondern es ist eigentlich ein Wunder Gottes, ein Geschenk des Heiligen Geistes. Gerade in den Versen davor berichtet Lukas ja die Ursache von diesem Aufbruch. Da war Pfingsten. Einige tausend Menschen sind zum Glauben an Jesus gekommen. Als der Heilige Geist kam, wurden sie überzeugt, dass sie verloren sind in ihrer Schuld. Sie wussten, wir müssen umkehren zu Gott. Und da haben sich Gott zugewandt, haben Schuld bekannt, haben sich Gott zugewendet, haben sich taufen lassen. Und dann steht, sie kamen den Heiligen Geist bekommen. Und das ist eigentlich ein Ergebnis, dass Gott zu Pfingsten in so vielen Menschen das Licht seines Evangeliums angezündet hat. Eigentlich sollte es jetzt gehen. Es geht nicht. Hat jemand ein anderes Feuerzeug? Es geht nicht. Es ist leer. Ich muss mir vielleicht Feuer woanders holen. Ah, Jesus hat ihnen das Feuer gegeben. Wenn der Pastor mit zu viel Speed unterwegs ist, da wird das nichts. So, jetzt hoffe ich, geht's. Ja? Und hat in ihnen das Licht seines Evangeliums angezündet. In diesen Menschen ist es ganz hell geworden. Es brennt. Jesus möchte, dass auch das Licht des Evangeliums, das Licht des Heiligen Geistes, das Licht seiner Liebe hier unter uns hell leuchtet. Und diese Laterne habe ich jetzt ganz bewusst aus unserem Wohnzimmer mitgebracht, weil sie ist auch ein Sinnbild für Gemeinde. Sie hat vier Seiten. Und hier in diesem Bericht von Lukas werden vier Seiten oder vier ganz wichtige Säulen oder Kennzeichen dieser ersten Gemeinde genannt. Und ich möchte diese vier Seiten mit euch zusammen ansehen. Hier steht das Erste, was die Gemeinde damals prägte, das Leben der Christen prägte. Man könnte es auch übersetzen, womit sie sich beharrlich beschäftigten. Also was ihnen ganz wichtig war, was unverzichtbar war, waren vier Dinge. Die werden hier genannt, gerade am Anfang, und dann werden sie ausgeführt. Als Erstes die Lehre, in der sie die Apostel unterwiesen, ist die erste Seite der Laterne. Die zweite Säule ist ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Die dritte Säule der Laterne ist das Mahl des Herrn, und die vierte das Gebet. So, denke ich, konnte ich es euch ein bisschen anschaulich machen. Wollen wir uns das mal miteinander ansehen? Das war für diese Christen unverzichtbar. Damit haben sie sich beschäftigt. Das war ihnen wichtig, wie vier Säulen, vier Seiten einer Laterne. Als Erstes die Lehre. Hier steht, in der sie die Apostel unterwiesen. Apostel waren Jünger. Und was sie unterwiesen haben, das kann man ganz kurz sagen. Sie haben das weitergegeben, was sie von Jesus gehört hatten. Es gab noch nichts Schriftliches. Jesus hat selber gar nichts aufgeschrieben, sondern sie haben das eigentlich, was Jesus ihnen gepredigt, sie gelehrt hatte, haben diese Apostel weitergegeben. Sehr bald wurde dann natürlich schon durch Matthäus, später durch die anderen Evangelisten, das Evangelium, also die Predigtlehre von Jesus, aufgeschrieben, weil die Gemeinde ja so schnell wuchs und man hat es dann überall in den Häusern, wo man sich traf, dann die Evangelien lesen können, drüber austauschen können, aber es war einfach das, was Jesus ihnen gesagt hatte. Wir wissen auch, dass man damals auch das Alte Testament natürlich schriftlich hatte, allerdings nicht in den Häusern. Da vermuten wir, dass es mehr im Tempel dann gelesen wurde. Denn ihr müsst wissen, das war nicht so wie heute, dass jeder seine eigene Bibel hatte. Das wäre ein Vermögen wert gewesen, sondern höchstwahrscheinlich hatten die meisten keine, sondern man musste in den Tempel gehen und dort die Rollen des Alten Testaments lesen lassen. Das hat man auch gemacht. Und da haben sie nachgeprüft, eben vor allen Dingen, ob das alles sich so verhält, was die Propheten gesagt haben, auf den Messias hin. Und sie haben das in der Argumentation mit den Nichtchristen auch wissen müssen, dass Jesus alles das erfüllt hat, was die Propheten vorausgesagt haben. Und so wurden sie fit gemacht in der Lehre. Und was wir hier spüren, es war ein Hunger nach Gottes Wort. Also man spürt in diesem Text einfach diese Lebendigkeit, diese Freude am Studieren des Wortes Gottes, der Bibel. Gar nichts von Langeweile, oh, jetzt muss ich wieder eine Predigt anhören, oh, jetzt muss ich wieder Bibel lesen. Einfach mehr, wir wollen mehr. Vielleicht erinnerst du dich noch an die erste Zeit, als du frisch zum Glauben gekommen bist. Da war das vielleicht bei dir auch so. Gottes Sehnsucht ist, dass du wieder genauso einen Hunger bekommst. Dass du genau wieder so einen Hunger bekommst. Denn Gottes Wort, so sagt es uns die Bibel, ist ja Leben und Licht. Jedes Wort in diesem Buch ist vom Heiligen Geist inspiriert, voller Leben und Kraft. Und wenn du es nicht mehr liest, wo nimmst du deine Kraft her? Ich weiß nicht, wie oft du dieses Jahr schon Bibel gelesen hast. Ich selber muss da mehr Disziplin wieder einüben, weil davon leben wir, von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt zu uns. Wisst ihr, was wir für einen Luxus haben? Wir können jeder, und ich vermute mal, jeder hat von euch wahrscheinlich nicht nur eine Bibel zu Hause, das ist ein absoluter Luxus. Ihr dürft darin lesen. Ihr könnt es abends im Bett noch lesen. Ihr könnt es im Bus oder in der Bahn auf eurem iPhone lesen. Das ist ein Luxus. Die ersten Christen hätten euch beneidet und sie würden sich an den Kopf greifen, wenn sie sehen würden, wie wenig wir das nutzen. Gottes Wort ist Leben und Kraft. Damit haben sie sich beschäftigt. Das war unverzichtbar bei ihren Zusammenkünften und immer, wenn sie sich getroffen haben. Was für ein Privileg wir haben. Seht ihr, wir bemühen uns als Gemeinde, euch sonntags ein Stück Lehre weiterzugeben. Es ist ja nur eine kurze Zeit, diese halbe Stunde, vielleicht überziehe ich heute, ich habe so viel zu sagen. Ihr könnt es sogar noch mal im Internet nachhören. Aber wisst ihr, wenn ihr nur von dem lebt, was hier Sonntag für Sonntag kommt, dann werdet ihr an Unterernährung leiden. Es ist zu wenig, nur einmal die Woche. Ihr habt eure Bibel, ihr seid für eure geistliche Nahrung selbst verantwortlich. Ihr habt das Essen in der Hand. Versteht ihr? Ihr könnt ja heute sogar im Internet Predigten von ganz guten, richtig guten Pastoren hören. Seminare von richtig guten Rednern, die Gottes Wort auslegen. Wir haben alle Möglichkeiten. Nutzt es. Unverzichtbar ist das Gebet. Und ich bitte bei mir selber drum und für uns alle als Gemeinde, dass Gott uns diesen Hunger nach seinem Wort ganz neu schenkt. Wer von euch hat diese Sehnsucht auch? Wer von euch hat diese Sehnsucht auch? Jesus, wir bitten dich darum, dass du uns diesen Hunger nach deinem Wort ganz neu schenkst. Du hast in diesen Leuten durch deinen Heiligen Geist ganz neuen Hunger geschenkt, nach deinem Reden, diesen Wunsch, sich an deinem Wort zu orientieren, an deinem Wort einfach auch sich Mut machen zu lassen, sich aufstellen zu lassen, sich helfen zu lassen, sich ermutigen zu lassen, aber auch korrigieren zu lassen. Herr, gib uns neu diese Sehnsucht, diesen Hunger. Amen. Die Lehre der Apostel, also das erste Unverzichtbare. Das zweite Unverzichtbare war ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das ist übrigens ja auch ein Werk vom Heiligen Geist. Der menschliche Geist mit all seinem Egoismus und mit seinem Stolz und mit seinem Eigensinn, der trennt oft Menschen. Der macht menschliches Zusammensein oft schwierig, kompliziert. Der verletzt, bringt Menschen auseinander, verwirrt, schafft ein kühles Klima Und hier spüren wir, dass Gottes Geist eben ein ganz anderer Geist ist, der Wärme schafft. Ich möchte das nochmal vorlesen, wie das der Lukas hier beschreibt, mit ganz, ganz vielen Adjektiven, sagt, es war ein Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe. Und da war Hilfsbereitschaft. Sie hielten fest zusammen, unzertrennlich, teilten miteinander. Sie kamen einmütig zusammen. Und wenn sie zusammenkamen, da war überschwängliche Freude, aufrichtige Herzlichkeit. Was für ein Klima. He? Das ist ein Geistesklima, das Klima, was Heiliger Geist unter uns schafft. Wir lesen ja gar nichts davon, dass es kompliziert war, dass sie gegeneinander waren, dass sie sich fordernd begegnet wären, so wie wir das ja manchmal kennen, dass es sehr menschelte, dass sie nachtragend werden. Das ist hier gar nichts davon die Rede. Obwohl man muss sagen, ganz sicher waren das auch ganz normale Menschen mit Fehlern und da wurden auch Fehler gemacht und da hat man sich auch verletzt. Das kam alles vor. Sie waren auch normale Menschen wie du und ich, aber, und ich glaube, das ist der Unterschied, sie lebten ihre Gemeinschaft unter dem Vorzeichen der Gnade. Wisst ihr, das waren ja Leute, die waren aus der allertiefsten Gottlosigkeit durch Gottes Geist zur Umkehr bewegt worden und sie hatten durch Gottes Geist eine Sicht bekommen für ihre eigene Verlorenheit und ihre Sünde. Und sie hatten erlebt, dass Gott sie begnadigt und ihnen vergibt und sie ganz neu beschenkt hat. Sie haben gemerkt, wir haben ein reines Herz und Gott füllt das mit Leben, mit Liebe, mit Freude. Das hat ihr miteinander geprägt. Menschen, die Gottes Liebe und Gottes Gnade und seine Freude und Barmherzigkeit im Herzen haben, die das erfahren haben selber, die tragen das auch in eine Gruppe hinein. Die sind bei Gott zum Frieden gekommen, versteht? Sie haben zum Frieden gefunden und tragen das in die Gruppe hinein. Das ist der Grund, warum es so diese Herzlichkeit gab. Ich muss sagen, ich freue mich unter uns, wenn ich das so unter uns erlebe. Ich erlebe das oft, sich Menschen umarmen. Oder diese Herzlichkeit auch, dass viele jetzt sich nach Tamara erkundigt haben. Das hat die Familie leicht wirklich angerührt und ermutigt, dass so viele mitgetragen haben. Ich erlebe viel Herzlichkeit und Fröhliches unter uns. Das ist der Lifestyle vom Reich Gottes, Freunde. Wir sind einander gegeben zur Ermutigung, zur Freude, einander zu lieben, zu umarmen, aufzustellen, weiterzuhelfen. Das ist unser Lifestyle. Das ist der Lifestyle vom Reich Gottes. Sicherlich haben sie sich auch korrigiert und manchmal gesagt, wenn jemand daneben getappt ist, aber es war immer unter dem Vorzeichen, ich bin selber ein Sünder, der begnadigt ist und ich möchte dir helfen, auch auf den guten Weg zu kommen. Ich möchte dich ermutigen zum Guten. Ich habe dich ins Herz geschlossen. Ich bin nicht gegen dich, versteht ihr? Hier ist noch ein Aspekt genannt, sie kamen zusammen, sie hielten zusammen in großer Treue, Tag für Tag im Tempel und dann noch täglich in den Häusern. Also einmal die Woche im Gottesdienst um Himmels Willen, das ist ja, wie soll man denn da überleben? Ihr sagt vielleicht, na, die hatten ja damals auch Zeit, meine Güte, die hatten eine Zeit, wisst ihr was, die hatten damals eine 7-Stunden-Woche. Erst Kaiser Konstantin hat im 4. Jahrhundert den Feiertag eingeführt, den Sonntag, als christlichen Feier- und Ruhetag. Die haben 7 Tage geschafft. Und die haben trotzdem gesagt, wir bleiben nicht im Bett. Es ist ja bei uns immer so eine Sache, ja, gehe ich jetzt in Gottesdienst, haben wir was anderes vor. Gottesdienst oder Gemeindetreffen sind ein Stück weit zeitgeistlich bedingt eine Option geworden. Das ist menschlicher Geist. Entschuldigt, wenn ich das so klar sage, aber Gottes Geist führt zusammen, will, dass man sich findet, häufig, immer wieder. Und man traf sich im Gottesdienst, also im Tempel, im Großen, aber auch in der kleinen privaten Gruppe. Im Tempel, da hat man sich als alle erlebt und vermutlich hat man aus der Tora-Rolle vorgelesen und Gott angebetet, aber Das war natürlich zu groß, um wirklich Beziehung zu pflegen, um wirklich sich kennenzulernen, um sich persönlich zu unterstützen, ermutigen. Deswegen gab es dann diese kleinen Hauszellen. Und nach diesem Modell bauen wir ja auch Gemeinde mit Kleingruppen, wo man das Leben teilt und so weiter. Das haben die damals also so vorgelebt. Sie kamen täglich zusammen, in großer Treue, wie ein Versprechen. Wir kommen, wir sind treu, wir werden nächsten Sonntag oder morgen wieder da sein. Ich will euch noch was sagen, ich bin ja Bäcker-Konditor von meinem ersten Beruf, habe 8 Jahre in dem Job fröhlich gearbeitet, aber früh um 4 raus, samstags um 1. Ich hätte viel Grund gehabt auszuschlafen, aber wir haben im Osten in meiner Gemeinde, wir Jugendlichen gesagt, egal wie lange die Nacht war, wir sind Sonntag im Gottesdienst, wir sind treu. Das war für uns auch ein Bekenntnis. Wir gehören zu dieser Gemeinde. Wir wollen bekennen, dass wir zu Jesu Leib gehören. Wir wollen die anderen Geschwister sehen. Wisst ihr, das war, es ist, ich möchte euch sehr darüber ermutigen, darüber mal nachzudenken. Gottesdienst keine Option, sondern ein Bedürfnis. Ich habe ein Buch gelesen von Festo Kivenjere, er war der Bischof in Uganda und er beschreibt von der Erweckungsbewegung, die dort in den 70er, 80er Jahren stattgefunden hat. Da sind dann viele europäische Pfarrer hingefahren und wollten das erleben und die Kirchen waren brechend voll und die Leute strömten und dann haben die europäischen Pfarrer immer gefragt, ja wie kommt das, dass uns, bei uns sind die Kirchen meistens leer und bei euch passen gar nicht alle Leute in die Kirche, warum kommt ihr so zusammen? Und da hat der Bischof gesagt, und das war für mich sehr einleuchtend. Er sagt, wir kommen nicht zusammen, weil wir Gemeinschaft untereinander haben wollen, sondern wir kommen zusammen, weil wir Gemeinschaft mit Jesus haben. So einen Satz muss man mehrmals hören. Hä? Wir kommen zusammen, weil wir Gemeinschaft mit Jesus haben. Und dieser Jesus, mit dem wir Gemeinschaft haben, der weckt in uns das Bedürfnis durch den Heiligen Geist, dass wir uns treffen, dass wir uns sehen, dass wir zusammen Gottes Wort hören, zusammen beten, Lobpreis machen. Es geht nicht anders. Gottes Geist führt uns zusammen. Ich möchte dir die Frage stellen, wie eng ist deine Beziehung zu Jesus Christus? Wisst ihr, wir wünschen uns alle so eine Gemeinde, die aufbricht, die erwecklich ist, die lebendig ist, aber die Kirche ist nur so lebendig, wie jedes einzelne Glied lebendig ist. Und die Frage, die uns hier Lukas eigentlich in diesem Bericht stellt, bist du ein lebendiges Glied an Leib Christi? Lebst du in dieser Beziehung zu Jesus? Lebst du in dieser Haltung immer wieder auch das, was dich blockiert und hindert, Gottes Geist in dir wirken zu lassen, auszuräumen, bekennst du Schuld, lädst du Christus immer wieder neu in sein Leben ein, streckst du dich aus nach Gottes Geist. Eine Kirche ist immer nur so lebendig wie ihre Glieder. Hier ist noch etwas geschrieben bei diesem Zusammenhalt, dass er nicht nur auf der Gefühlsebene stattfand mit Herzlichkeit, sondern auch ganz praktisch, dass sie sich einander halfen. Das ging sogar so weit, dass sie zum Teil persönlichen Eigentum, Immobilien, meine Güte, ihr Schweizer, gell, haben Immobilien veräußert, Grundstücke, weil sie dachten, ja Mensch, da ist ja der Bruder, die Schwester in Not, aber ich habe ja da noch was. Und dann haben die das verkauft und haben sich einander geholfen, meine Güte. Das war eine Bekehrung bis tief in die Brieftasche hinein, versteht ihr? Weißt du, wir haben auch Möglichkeiten zu helfen. Ich habe jetzt von jemandem gehört, der hat sein Auto, ist abgelegen, hat aber gar kein Geld, irgendwas Neues sich zu kaufen. Wir sind nicht alle gleich wohlhabend. Wir haben manche auch unter uns, die zu kämpfen haben. Gar nicht selbst verschuldet, nicht zu viel haben. Ich habe derjenigen gesagt, ich gebe dir Geld für das Auto. Wer sich von euch damit beteiligen will, hört mal zu, wer noch ein bisschen was übrig hat, kommt zu mir, wir legen was zusammen und derjenige kann sich ein Auto kaufen. Wollen wir das machen? Kommt nachher auf mich zu. Gäbe was dazu, können wir doch einer Not abhelfen, ganz praktisch. Das war damals der Lifestyle. Natürlich hat man dann auch voneinander das Persönliche gewusst, man hat davon erzählt, man hat nicht voreinander so getan, als wäre man stark, sondern die haben offen über das geredet, was gerade an Not war, was sie bewegt. Das war ihre Haltung. Also, die Herzlichkeit. Ich wollte an dieser Stelle selber auch Buße tun und wollte mich bei euch entschuldigen, wenn ich euch Herzlichkeit auch manche Aufmerksamkeit oder so schuldig geblieben bin. Manchmal als Pastor ist man auch so in seinem Geschäft drin. Ich bin manchmal vielleicht bei euch auch an Leuten vorbeigelaufen. Ihr hättet euch gewünscht, von mir mal ein Wort zu kriegen, einen Blick zu kriegen, irgendetwas. Und manchmal ist das einfach auch für mich gar nicht möglich gewesen. Aber es tut mir leid. Möchte ich aber sagen, dass wir euch alle sehr ins Herz geschlossen haben und entschlossen sind, mit euch wirklich Gottes Reich zu bauen. Also die Lehre, der Zusammenhalt, unverzichtbar, und jetzt wird genannt das Mahl des Herrn. Das feierten sie, das Mahl des Herrn. Und hier steht auch, dass sie das in den Häusern gefeiert haben. Ich weiß gar nicht, viele, die meisten von euch sind ja in kleinen Gruppen zusammen, treffen sich alle 2 Wochen meistens. Habt ihr schon mal Abendmahl zusammen gefeiert? Aber das haben die gemacht. Vielleicht müssten wir das mal ganz neu überlegen, wie können wir das machen. Aber die haben miteinander sich in den Häusern getroffen und haben auch miteinander gegessen, wie hier steht. Und am Schluss vom Essen hat einer aus der Gruppe, wahrscheinlich der Leiter, gesagt, so guck mal, jetzt feiern wir noch das Mahl des Herrn. Wir haben ja Wein hier, wir haben Brot hier. Und da haben sie das Brot gebrochen und haben den Wein getrunken und haben daran gedacht, in dieser Gemeinschaft, dass Jesus für sie gestorben, zerbrochen worden ist, um ihnen Erlösung zu geben. Und das war wie für sie in Erinnerung, das haben die immer wieder gemacht in Häusern, um sich darüber zu freuen, Herr, wir sind erlöst durch dein Opfer. Um neu dankbar zu werden, Mann, Jesus, was hast du da gemacht? Du hast dein Leben gegeben für uns, um uns zu gewinnen, um uns zu reinigen, um uns zu vergeben. Und das hat, ja, das war für sie wichtig, das Kreuz soll das Zentrum bleiben. Das Kreuz soll das Zentrum bleiben. Wir wissen aus den Berichten im Neuen Testament auch, dass es offenbar gang und gäbe war, auch in diesem Rahmen, sich einander Schuld zu bekennen. Und dass man sich gegenseitig auch im Namen von Jesus Vergebung zugesprochen hat. Das ist dort geschehen. Das hieß, man war auch nicht so in einer Kultur, wir tun alle fromm voreinander, sondern es war ihnen mehr bewusst, wir sind Menschen und wir machen immer wieder Fehler und wir sündigen immer wieder und wir brauchen das, dass wir das ausräumen und mal aussprechen und bekennen und uns vergeben lassen. Und das haben die praktiziert und haben sich gefreut darüber, dass sie einen Gott haben, der vergibt, sie reinigt, sie erneuert, neu mit Liebe füllt. Es war sicherlich ein sehr feierliches Zusammensein, so miteinander unterwegs zu sein, aber es war vor allen Dingen von Freude geprägt. Das wird direkt hier im Anschluss zitiert. Und alle ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Freunde, ich wäre immer misstrauisch, wenn wir zu ernst sind in unseren Treffen. Wenn es zu ernst zugeht. Ich lese das in der Bibel nirgends. Es gibt schon mal Sachen, da kann man ernst sein, weil uns Dinge betroffen machen, das Leid des anderen. Aber wisst ihr, wir sollten uns immer wieder, weil wir ja Christus haben, zurückbesinnen auf seine Freude. Christen sollten, wenn sie zusammenkommen, sich freuen können vor allen Dingen. Ein Bruder auf Krishona, mit dem ich studiert habe, hat mal gesagt, wenn wir zusammenkommen und am Schluss traurig nach Hause gehen, dann wären wir besser gar nicht zusammengekommen. Ich dachte, eigentlich hat er recht. Wir sollten, wenn wir uns treffen, am Schluss fröhlich nach Hause gehen, aufgestellt, ermutigt. Und wisst ihr, hier steht nicht nur Freude, sondern überschwängliche Freude. Also es war manchmal fast unerträglich. Fröhlich. Ja, also man muss es so sagen. Und manchmal denke ich, vielleicht sind wir da etwas zu sehr europäisch und gesetzt und ihr könnt über Hillsong-Gemeinden und alle diese neuen Gemeinden reden, wie ihr wollt. Aber ich war bei einem Hillsong-Gottesdienst in London und die Gemeinde dort hat gestanden und sie haben Jesus angebetet und sie haben die Texte sich vom Leib gesungen. Ich kann mich noch an eine Zeile erinnern, sie sangen, seht, der Stein vom Grab ist weggerollt, Jesus lebt. Da sind sie aufgestanden, haben geklatscht, sich gefreut. Das Mahl des Herrn. So, ich habe noch eine Seite. Unverzichtbar für sie war das Gebet. Das Gebet. Ich glaube, jetzt muss ich erstmal schnalzen, kannst du ja Schnitt machen. Ich glaube eben, dass Jesus die Vision hat von einer Gemeinde, die betet. Ich persönlich meine, da muss ich auch selber Buße tun, wir haben da noch sehr viel Potenzial. Die Vision einer betenden, anbeteten Gemeinde. Und das ist ja auch ein Werk, das ist jetzt nie zustande gekommen, weil der Gemeindeleiter oder ein Pastor oder ein Apostel gesagt hat, Freunde, wir müssen mehr beten. Sondern es war ein ganz natürliches Zeichen ihrer Abhängigkeit von Christus. Sie hatten Christus ihr ganzes Leben gegeben. Und das Gebet ist ja ein Ausdruck von Abhängigkeit. Nur wer abhängig ist von Christus, hat das Bedürfnis zu beten. Und da sind sie mit allem, was sie bedürftig waren, zu Jesus gekommen, haben gesagt, Jesus, wir brauchen das jetzt. Und die haben um verrückte Sachen gebetet. Sie haben um Wunder gebetet, um Heilung. Und es ist passiert. Sie haben nicht immer nur für ihre eigenen Sachen gebetet, um Karriere und so, sondern sie waren so drauf aus, dass Jesus sichtbar wird. Um Heilung gebetet. Sie haben Jesus angebetet, gesungen, gedankt. Ja. Das hat mich angerührt. Das hat eine kleine Gruppe von euch oder einige Leute von euch jetzt über Wochen für einen Familienangehörigen gebetet. Schön. Ich denke, dass das ist, was Jesus sich wünscht. Dass wir füreinander beten. Für die Menschen da draußen, die Jesus nicht kennen, beten und da einstehen. Wir haben ja auch manche Gebetsstunden bei uns, aber mich rührt es immer an, wir sind 20, 30 Leute und ich denke, es ist ja gar nicht so oft, einmal im Monat. Oder vor dem Gottesdienst treffen sich Leute zum Gebet, gibt es das Missionsgebet, aber ich könnte jetzt noch nicht sagen, dass das schon der große Aufbruch ist. Gell? Aber da waren sie auch treu, im persönlichen Gebet für sich selber, in ihrer Beziehung mit Jesus, aber dann auch gemeinsam, weil darauf immer eine Verheißung liegt. So, ich hatte jetzt noch so viel zu sagen, aber es sind die vier Seiten und wir lesen von Lukas, das war für sie unverzichtbar. Damit haben sie sich beharrlich beschäftigt, die Lehre der Apostel, das Zusammenhalten auf jeden Preis, das Abendmahl, das Gebet. Wir alle wünschen uns lebendige Gemeinde. Und ich denke, wir dürfen nicht moralisieren. Eigentlich, was ich wollte, ist in uns die Sehnsucht wecken. Herr, dass du mich doch noch einmal lebendig machst, wie am Anfang, mit dieser Liebe, mit dieser Leidenschaft für dich. Und ich möchte uns allen das Gebet von Corrie ten Boom eigentlich ans Herz legen. Sie hat sich zur Gewohnheit gemacht, nicht einfach um Erweckung zu beten, sondern Corrie ten Boom, diese Holländerin, die hat einen Kreidekreis in ihrem Zimmer gezogen, hat sich hineingekniet und hat gesagt, Herr, bitte schenk eine Erweckung in diesen Kreidekreis. Jesus baut seine Gemeinde, auch hier in Murten, und es ist seine Vision, Gemeinde, die lebt, Gemeinde mit Ausstrahlung, weil Jesus in ihr lebt. Ich möchte euch noch ein Bild mit zeigen. Ich habe mir erzählen lassen, dass früher der Leuchtturm manchmal hier auf der Bühne gestanden ist, als die Gemeinde darüber gesprochen hat, was haben wir eigentlich für einen Auftrag, was für eine Vision. Und eigentlich ist ja meine Funzel hier ein ganz schlechtes Bild. Also ein Leuchtturm ist da vielleicht schon eher angebracht und ich dachte, es stimmt. Das war das Bekenntnis dieser Christen, wir sind das Licht der Welt, weil Christus in uns das Licht angezündet hat und weil er in uns lebt. Seht ihr, von seiner Seite ist alles eigentlich parat. Gottes Geist ist agil, lebendig, lebensschaffend nach wie vor. Er macht aus Toten wieder Lebendiges. Und eigentlich ist seine Sehnsucht auch, dich wieder ganz neu zu erwecken, dass du wie am ersten Tag Liebe zu ihm hast, Sehnsucht, sein Reich zu bauen. Dass du ein Beter wirst, ein Bibelleser, jemand, der die Gemeinschaft fördert, nicht trennt. Ich gebe euch jetzt in Zeit einfach der Stille, dass ihr mit Jesus das besprechen könnt, was euch gerade auf dem Herzen liegt. Jesus, wir möchten dir jetzt ganz bewusst Danke sagen für diese Gemeinde hier in Murten, in die du uns jetzt heute geführt hast, in die du uns hineingestellt hast, in aller Schwachheit, mit allen Begrenzungen, in aller Unvollkommenheit. Herr, danken wir trotzdem für diese Gemeinde, dass du uns dieses Geschenk machst, dass du Gemeinde gegründet hast, auch hier am Ort. Und lass uns noch mehr sehen, Herr, dass du Gemeinde auch mit uns bauen willst. Du hast uns dieses Bild gegeben in deinem Wort, Herr. Wir bitten dich, dass du jeden von uns, uns als ganze Gemeinde, uns als Leiter, ganz neu belebst und erwächst durch deinen Heiligen Geist. Uns diese Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Zusammengehörigkeit, nach deinem Wort, nach Gebet, ganz neu in uns anzündest, Herr. Wir haben das nötig. Hier sind wir. Amen.